Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Wiegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, liebe Kinder, Jugendliche, Erwachsenen und älter gewordene Personen. Wir laden euch ein, zusammen mit uns auf die Schatzsuche zu gehen. Die Geschichte aus dem großen Erzählbuch heißt »Zum Tode verurteilt«. Jesus ging den Weg der Schmerzen, um uns zu erretten. Erzählen wir es allen Menschen, die wir begegnen, von diesem großen Geschenk, dass wir jetzt zu jeder Zeit mit Gott in Verbindung kommen können? Es gibt einen Beruf, in dem Menschen direkt mit der Verkündigung dieser Botschaft beauftragt werden. Die Bibel spricht von keinem Alter. In der Geschichte, die nach dem Lied folgt, spricht davon, dass Gott auch schon Kinder für diesen Beruf gebrauchen kann.
One, two, three.
Samuel und Tanja hören gerne Geschichten aus dem Leben von Missionaren und sie träumen davon, eines Tages Missionare zu werden. Ich werde nach Indien gehen, sagt Tanja immer wieder vor dem Schlafengehen. Dort ist es so schön. Und ich gehe in den Dschungel zu den Indianern, träumt Samuel. Nein, komm lieber mit mir nach Indien. Die Indianer werden dich auffressen. Ach was, sie werden mich nicht auffressen. Ich bringe ihnen ganz viele Kekse mit, Bonbons und andere leckere Sachen. Warum sollten sie mich dann noch fressen? Komm lieber du mit mir. Du wirst Ärztin sein und ich Prediger. Wir bauen im Dschungel eine riesige Kirche auf und organisieren Kinderstunden. Okay, ich überlege es mir, willigte Tanja ein. Jeden Tag spielten die Geschwister Missionare. Sie bauen aus Kissen Boote, stellen unter dem Tisch ein Zelt auf, verarzten Tanjas Puppen und erzählen ihnen von der Liebe Gottes. Immer wenn sie neue Spielsachen bekommen, wächst doch ihre Kirchengemeinde. Abends bekommen die Missionare Gäste in ihrem Gottesdienst, Mama und Papa. Das Beten im Spieldschungel ist die reinste Freude, besonders nach dem feurigen Predigen von Samuel. Tagsüber bereitet er sich eifrig auf den Gottesdienst vor und lernt mit Mama Bibelverse aus dem Evangelium auswendig. Eines Tages fragt Papa nach einem Gottesdienst die Kinder ernst. Wollt ihr wirklich Missionare werden? Die Kinder sind verwundert über die Frage. Aber natürlich, Papa, rufen sie wie aus einem Munde. Dann denke ich, ihr solltet es mal bei Oma auf dem Land üben. Viele von ihren Nachbarn glauben immer noch nicht an Gott. Sie sind schon ziemlich alt und ihr Leben auf dieser Erde kann jeden Augenblick zu Ende gehen. Wie wäre es, wenn ihr ihnen von Gott erzählt? Samuel könnte predigen und du, Tanja, du kannst ja so schön singen und Gedichte aufsagen. Aber das Wichtigste, Kinder, ist immer für die Leute zu beten, denen ihr von Gott erzählen wollt, und bemüht euch immer, anderen zu helfen. Samuel kann zum Beispiel gut Geschirr spülen, fügte Mama hinzu, und Tanja kann Blumen gießen und den Boden fegen. Die Idee mit dem Geschirrspülen findet Samuel nicht besonders prickelnd. Aber was tut man nicht alles, um die Sünder zu retten? Und so nickt Samuel zustimmend. Gut, ich werde Geschirr spülen, wenn es sein muss. Und wann fahren wir, Papa? Wir fahren alle zusammen hin für eine Woche. Das Dach in Omas Häuschen muss repariert werden. Und im Garten ist auch viel zu tun. Morgen Abend fahren wir los. Juhu, morgen schon. Super, die Kinder sind außer sich vor Freude. Den nächsten Abend verbringen die Geschwister bereits in Omas altem Häuschen. Am großen Holztisch findet die ganze Familie Platz. Oma stellt eine große bauschige Teekanne mit duftendem Tee auf den Tisch und bietet den lieben Gästen einen leckeren Kuchen mit selbstgemachter Apfelmarmelade an. Esst, meine Lieben, esst, sagt sie immer wieder und schenkt den Tee in die schöne blühende Tasse mit goldenem Rand ein. Es ist so schön bei dir, Oma, und so lecker. Samuel ist begeistert. Wenn ich groß bin, ziehe ich für immer zu dir. Ich auch, stimmt Tanja ein. Habt ihr nicht etwas vergessen, wundert sich Papa und schmunzelt. Was ist denn mit dem Dschungel und mit Indien? Samuel denkt kurz nach. Dann werden wir die Missionsferien zu Oma kommen, beschließt er. Genau in den Ferien zu Oma, nickt Tanja und beißt genüsslich in das nächste Stück Kuchen. Aber eigentlich kommen wir diesmal nicht zum Ausruhen zu dir, Oma, sondern in einer sehr wichtigen Sache, verkündet Samuel, während sie vorsichtig den heißen Tee schlürft. In einer wichtigen Sache? Fragt Oma erstaunt. Genau, wir kommen nämlich zum Üben. Wir wollen üben, richtige Missionare zu sein, erklärt Tanja. Du hast doch ungläubige Nachbarn. Ich werde ihnen Lieder vorsingen und Gedichte aufsagen. Und Samuel wird predigen. Weißt du, wie gut er zu Hause predigt? Und wenn es sein muss, werden wir den alten Leuten helfen beim Aufräumen und sowas, fügt Samuel hinzu. Ja, das ist in der Tat eine wichtige Sache, lächelt Oma. Ich sehe, ihr seid schon ganz erwachsen geworden, meine lieben Enkelchen. Und nun schlage ich vor, dass ihr erstmal euren Tee zu Ende trinkt und ins Bett geht. Morgen könnt ihr dann mit dem Üben beginnen. Guter Rat kommt über Nacht. Nach dem Frühstück machen sich Samuel und Tanja zusammen mit Oma an die Missionsarbeit. Als erstes besuchen sie eine hagere alte Dame, Frau Weber, die im Nachbarhaus wohnt. Frau Weber freut sich sehr über den Besuch. Sie glaubt schon an Jesus und betet. Oma hat es ihr beigebracht. Samuel sagt einige Bibelverse auf und hält dazu fast schon eine richtige Predigt. Tanja trägt ein kurzes Gedicht vor. Im Haus von Frau Weber gibt es weder schmutziges Geschirr zu spülen noch eine andere Arbeit, sodass die Missionare mit ihrem Auftrag schnell fertig sind. Oma, bringe uns zur richtigen Sünderin und nicht zu deinen Freunden, bittet Samuel. Sonst lernen wir gar nicht richtig zu missionieren. Gut, gut, meine Lieben, lasst uns zu Frau Lehmann gehen. Ich habe ihr natürlich schon oft von Gott erzählt, aber Frau Lehmann ist eine harte Frau. Sie hört nicht gern auf andere, kann auch sehr unfreundlich sein. Freunde hat sie nicht. Niemand geht gern zu ihr zu Besuch. Wir kannten auch mal einen Jungen, der gar keine Freunde hatte, weil er so böse war. Wir hatten sogar ein bisschen Angst vor ihm, erinnert sich Tanja. Genau das, er glaubte nicht an Gott. Später kam er mit seinen Eltern zu uns in die Gemeinde und auch in die Kinderkirche. Heute ist er unser Freund, erklärte Samuel. Na, wenn ihr schon so erfahren seid, dann lasst uns zu Frau Lehmann gehen, beschließt Oma lächelnd. Die Kinder betrachten neugierig das kleine Holzblockhaus mit schiefem Dach. Das Haus hat niedrige Fenster, die fast bis zum Boden reichen. Das ist aber ein altes Haus, ruft Tanja. Ja, genauso alt wie seine Besitzerin. Na, dann klopfen wir mal an und bitte schön laut, dass man uns auch hört, murmelt Oma. Samuel klopft an der schweren Eingangstür. Alle halten den Atem an, halb vor Aufregung, halb um besser zu hören, was hinter der Tür passiert. Endlich hören sie schlurfende Schritte und ein paar Augenblicke später geht die Tür auf. Im Türrahmen erscheint die Bewohnerin, eine kleine, hagere, alte Frau mit unannehmlich stechenden Augen. Tanja muss gleich an das Märchen mit der bösen Hexe denken und möchte am liebsten umkehren. Samuel wird auch still und drückt sich an die Oma. »Grüß dich, Gerda«, beginnt Oma freundlich. »Wir wollen dich mal besuchen. Meine Enkel aus der Stadt sind gerade bei mir.« »Na, dann kommt mal rein, wenn ihr schon da seid«, kommt es mürrisch aus Frau Lehmanns zahnlosen Mund. Das Zimmer sieht düster und unordentlich aus. Auf dem ungemachten Bett liegt eine riesige, rothaarige Katze. »Ach, du Frechdachs, sitzt schon wieder auf dem Bett. Raus mit dir, aber schnell«, befiehlt das Frauchen und schleudert mit einem Lappen nach dem Tier. Die Katze springt vom Bett und flieht pfeilschnell durch die offene Tür. »Bist du krank, Gerda?«, fragt Oma. »Das Zimmer ist nicht aufgeräumt und du siehst irgendwie trübselig aus.« »Ja, ich bin krank. Und du? Kommst wieder mit deinen Predigten? Ich will sie nicht hören.« »Das weißt du ja. Verschwinde mit deinen Predigten und nimm deine Enkel mit. Das Kindergeschrei macht mir nur Kopfschmerzen.« »Beruhige dich, Gerda. Niemand will hier Lärm machen oder predigen. Meine Enkel und ich helfen dir nur ein bisschen im Haus. Wir räumen auf, spülen Geschirr und kochen dir was zum Essen. Und dann gehen wir auch wieder.« Frau Lehmann brummt noch etwas vor sich hin, lässt sich dann aber auf eine Holzbank am Fenster nieder. »Ach, macht doch, was ihr wollt. Außer euch kommt sowieso niemand zu mir.« Samuel schaut sich im Haus um und denkt, oh weh, hier ist ja Arbeit für eine ganze Woche.« Aber er sagt nichts und Oma krempelt fröhlich die Ärmel hoch und schlägt vor, »Kinder, lasst uns zuerst beten und dann machen wir uns an die Arbeit.« Nach dem Gebet fühlen sich alle gleich besser. Oma bezieht das Bett neu und schlägt Frau Lehmann vor, sich hinzulegen. »Du ruhst dich erst mal aus. Wenn wir etwas falsch machen, sag einfach Bescheid«, bittet sie die alte Frau. Frau Lehmann winkt nur mit ihrer knochigen Hand. »Na, Tanja, warum schweigst du? Stimm mal ein Lied an. So wird uns die Arbeit besser von der Hand gehen.« Mit einem ängstlichen Blick auf die alte Frau Lehmann fängt Tanja mit unsicherer, dünner Stimme an. »Jesu, wunderbare Liebe!« Samuel will seiner Schwester beistehen und stimmt mit ein. Und es wird wirklich heiterer im Zimmer. Oma räumt das schmutzige Geschirr vom Tisch ab und bittet Samuel, es in einer Schüssel mit heißem Wasser zu spülen. Danach schütteln die Kinder die schmutzigen Läufer aus, fegen und wischen den Fußboden. Sie stellen alle Gegenstände wieder an ihren Platz. Die Geschwister wundern sich, wie schön und gemütlich es in dem alten Haus geworden ist. Bald brennt schon das Feuer im Ofen und Oma kocht eine Pilzsuppe. Tanjas Gesang wird fröhlicher. Sie essen gemeinsam zu Mittag, dann spülen sie das Geschirr und räumen es wieder ein. Es wird langsam Abend, die Gäste wollen nach Hause gehen. »Oma, werden wir morgen wieder hierher kommen?«, fragt Samuel. »Natürlich, wir müssen noch die Wäsche waschen, Lebensmittel einkaufen und auch die Kranke noch mal besuchen.« Frau Lehmann sieht zornig die Augenbrauen zusammen, lächelt dann aber und sagt, kommt nur, ich werde mich freuen, nur von eurem Gott will ich nichts hören, dass ihr das wisst. Ich glaube an nichts und niemanden.« »Schon gut, mach dir keine Sorgen«, lächelt Oma. Abends sprechen Samuel und Tanja noch von nichts anderem als von Oma Lehmann. Sie beten, dass der Herr Jesus ihr Gesundheit schenkt und ihre Seele rettet. »Oma, warum will Oma Lehmann nichts von Gott hören?«, fragt Samuel. »Sie hat sehr viel Leid durchgemacht und ihr Herz ist verbittert. Ihr Sohn ist als Kind im Fluss ertrunken. Ihre Tochter ist in die Stadt gezogen und hat ihre Mutter ganz vergessen. Schreibt nicht einmal Briefe. Manchmal schickt sie etwas Geld für die Feiertage. Das ist alles. Ihr Mann starb an einer schweren Krankheit. Sie hat ihn lange gepflegt. Und jetzt gibt sie Gott die Schuld an all ihrem Leid. Aber hat sie ihn um Hilfe gebeten? Gott ist ein Fremder für sie. Warum soll sie denn schuld sein? Aber die Menschen verstehen es nicht. Wäre sie heute nicht krank gewesen, hätte sie uns gar nicht reingelassen. Und wie sollen wir mit ihr über Gott sprechen, Oma? Wie sollen wir predigen, wenn sie nichts hören will?«, fragt Samuel besorgt. »Wir werden ihr Christus vorleben durch unsere Fürbitte und Liebe und singt ruhig Lieder. Sie erzählen auch von der Liebe Gottes«, versichert Oma. Die ganze Woche über besuchen die Geschwister Frau Lehmann. Sie helfen beim Waschen und Bügeln, kochen zusammen Mittagessen und räumen im Haus auf. Und sie veranstalten richtige Gottesdienste, singen zusammen Lieder und sagen Gedichte auf. Samuel hält sogar Predigten wie in seinem Kinderzimmer zu Hause. Und oh Wunder, die alte Frau Lehmann hört zu, ohne zu unterbrechen. Die Kinder finden sogar, dass sich ihre Augen verändert haben. Ihr Blick ist irgendwie heller geworden. Ein Lichtstrahl war da zu sehen. Am Tag der Abreise bringen die Geschwister Geschenke für Frau Lehmann mit. Tanja schenkt ihnen ein eingerahmtes Foto von sich und ihrem Bruder und Samuel gibt ihr ein neues Testament. Wir werden sie vermissen, gesteht das Mädchen und umarmt die alte Frau. Vielleicht möchten sie mal im Neuen Testament lesen, sagt Samuel schüchtern und reicht ihr das kostbare Buch. Ja, klar werde ich darin lesen, lächelt Frau Lehmann. Scheinbar beginne ich auch schon daran zu glauben, dass es einen Gott gibt. Wenn er nicht wäre, würden so wunderbare Kinder dann eine ganze Woche mit der bösen, kranken Frau verbringen? Tanja betrachtet die aufmerksame Frau Lehmann, kommt ihr nicht mehr wie eine alte Hexe vor. Vor ihr sitzt eine alte, einsame Frau auf einem Holzstuhl. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, flüstert sie und gibt der alten Frau einen Kuss auf die weiche, faltige Wange. 4 Monate später stirbt Frau Lehmann. Aber sie schafft es noch, das Neue Testament durchzulesen, das sie sorgsam auf dem Tisch neben dem Foto ihrer kleinen Missionare aufbewahrte. Die Oma von Samuel und Tanja tröstet die Enkel und sagt, Oma Lehmann habe nach ihrer Abreise aufmerksam zugehört, wenn ihr von Gott erzählt wurde und sie habe sogar gebetet. Ich habe keine Zweifel daran, dass aus euch wunderbare Missionare werden, ermutigte Papa die Kinder. Auch wenn es bei euch nicht klappen sollte, in den Dschungel zu oder in das ferne Indien zu gehen. Denkt daran, um euch herum gibt es noch viele einsame, unglückliche Menschen, die die Zuwendung und die Liebe Gottes so dringend nötig haben. Wir beten. Danke, Herr, für diese Geschichte. Du legst schon in Kinderherzen den Wunsch hinein, in ihrem Leben jede Gelegenheit zu nutzen, um von dir zu erzählen. Amen.
Zum Tod verurteilt.
Still lag der Palast des hohen Priesters in der Passanacht da. Leer und verlassen waren die Straßen ringsum, und hell leuchtete der Mond über der schlafenden Stadt. Doch aus dem Tor des großen Hauses eilten Boten davon. Sie verteilten sich schnell in den Straßen Jerusalems und pochten an die Häuser der vornehmsten Juden, der Mitglieder des Hohen Rates, um sie zu wecken und ihnen auszurichten, sie müssten sich sofort im Haus des Kaiaphas versammeln. Und schon bald erschienen von überall her die Ältesten und Schriftgelehrten in ihren langen, wallenden Röcken. Sie klopften an die Hauspforte und wurden von einer Magd hineingelassen. Hastig gingen sie durch den geräumigen Innenhof, in dessen Mitte ein Feuer brannte, an dem sich bewaffnete Knechte wärmten. Nun betraten sie einen der großen Säle des Palastes, die den Hof umgaben. Hier empfing sie Kaiaphas, der Vorsitzende des Rates, der hohe Priester. Seine Augen funkelten voller Schadenfreude, als er ihnen berichtete, Jesus sei jetzt endlich gefangen. Gleich sollte er ihnen hier vorgeführt werden, und sie würden ihn zum Tod verurteilen. Das stand bei allen fest. Schuldig oder nicht, sie wollten, dass er starb. Sie mussten nur noch eine ausreichende Anklage gegen ihn erheben. Das Todesurteil war klar, das Verbrechen aber musste erst noch gefunden werden. Darum wurde Jesus zunächst vor Hannas gebracht, den Schwiegervater des Kaiaphas, der ihn verhören sollte. Hannas war schon ein alter Mann und er war ebenso einflussreich wie Kaiaphas und auch genauso schlau. Früher war er der hohe Priester gewesen, aber die Römer hatten ihn abgesetzt. Nun waren ihm seine Söhne in diesem Amt gefolgt und schließlich sein Schwiegersohn Kaiaphas. Hannas wurde immer noch mit hoher Priester angesprochen. Er saß in einem der Säle an der anderen Seite des Innenhofes und Jesus stand gefesselt vor ihm zwischen den Knechten, die ihn hergebracht hatten. Hannas sah Jesus verächtlich und stolz an und legte ihm viele hinterhältige Fragen über seine Jünger und über seine Lehre vor, in der Hoffnung, Jesus werde eine unvorsichtige Antwort geben. Aber seine Schleue half ihm hier nicht im geringsten. Jesus war zwar verraten worden, doch seine Jünger verriet er niemals. Und auch über seine Lehre wollte er nichts sagen. Warum fragte Hannas danach? Er musste es doch wissen, dass Jesus niemals zum Aufstand gerufen hatte. Und Jesus antwortete stolz: Ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich zu ihnen gesagt habe. Hannas konnte nichts darauf erwidern, denn er fühlte, dass Jesus ihn völlig durchschaute. Doch einer der Knechte, der seinem Herrn helfen wollte, sprang auf Jesus zu und schlug ihm ins Gesicht.
»Wie kannst du es wagen, dem hohen Priester so eine Antwort zu geben?«
rief er. Es war der erste Schlag, den Jesus erhielt, doch er wandte sich ruhig dem Mann zu und sprach ohne Zorn, nur mit tiefem Ernst. »Wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum schlägst du mich?« Da blickte der feige Knecht betreten zu Boden. Und Hannas empfand, dass er gegen die Weisheit Jesu nichts ausrichten konnte. Verstimmt schickte er ihn zum Saal hinaus über den Innenhof, zum Gerichtssaal des Kaiaphas, des Vorsitzenden des Rates. Dort saßen nun die Richter Israels, die in tiefer Nacht plötzlich zusammengerufen worden waren, in einem weiten Halbkreis beim flackernden Schein der Fackeln und Lampen. Ihren Triumph und ihre Schadenfreude verbargen sie hinter feierlichem Ernst. Da standen auch die bewaffneten Knechte, grausam und gleichgültig, und vor dem Saal warteten die Zeugen, sie warteten ungeduldig auf die Belohnung, die ihnen gewiss war, wenn sie nur Böses über Jesus zu berichten wussten. Und zwischen diesen Gottlosen stand der Sohn Gottes, unschuldig und doch gefesselt wie ein Verbrecher. Aber er stand da wie ein König in unerschütterlicher Ruhe. Er schlug die Augen nicht nieder unter den lauernden, stechenden Blicken, die sich von allen Seiten auf ihn richteten. Er schien der Richter zu sein, der diese vornehmen Mörder zu verurteilen hatte. Weswegen sollten sie ihn nun anklagen? Sie wussten ja nur zu gut, dass er sich niemals etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Darum hatten sie Zeugen vorgeladen, denen es auf eine Lüge mehr oder weniger nicht ankam, wenn sie nur Geld dafür erhielten. Es waren viele Zeugen da, und die Richter hofften, zwei von ihnen würden wohl die gleiche Anschuldigung vorbringen, denn so verlangte es das Gesetz. Dann erst war die Anklage begründet. Doch je mehr Zeugen sie aufriefen, desto verzweifelter wurden die Richter, denn sie widersprachen einander ständig. Schweigend hörte Jesus die Verleumdungen an. Er brauchte sich nicht einmal zu verteidigen. Dann aber, ganz zuletzt, traten zwei Zeugen auf, die dasselbe erklärten.
»Er hat verächtlich vom heiligen Tempel gesprochen«,
brachten sie vor.
»Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen.«
Da blitzte Hoffnung in den Augen der Richter auf. Das war ein sehr ernstzunehmender Vorwurf. Der Tempel war das heilige Haus des Herrn, und wer verächtlich von ihm sprach, der beleidigte Gott selbst und machte sich der Gotteslästerung schuldig. Und Gotteslästerung konnte nur durch die Todesstrafe gesühnt werden. Triumphierend schielte der Hohepriester Kaiaphas zu seinem Gefangenen hinüber. Was würde er darauf wohl antworten? Es war Kaiaphas klar, dass Jesus niemals etwas so Unsinniges gesagt hatte und dass sich bei einem Kreuzverhör wohl schnell herausstellen musste, dass die beiden Zeugen seine Worte entstellt wiedergaben. Aber Jesus sollte erst einmal beweisen, dass er das nicht gesagt hatte. Doch Jesus schwieg. Gegen eine derartig unwahre Anschuldigung verteidigte er sich nicht. Vor 3 Jahren hatte er seinen Körper einen Tempel genannt, einen Tempel des Heiligen Geistes. und dann gesagt, dieser solle abgebrochen und in 3 Tagen wieder aufgerichtet werden. Und noch heute würde sich dieses Wort bestätigen. Da er hartnäckig schwieg, wurde Kaiaphas vor Wut und Ungeduld so aufgebracht, dass er zitterte. Er erhob sich und rief,
»Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?«
Jesus blickte Kaiaphas fest und ruhig an. Er wartete auf eine andere Frage, die, wie er wusste, kommen musste, und nur durch sein Schweigen zwang er Kaiaphas, diese andere Frage zu stellen. Und Kaiaphas stellte sie auch. Sie war seine letzte Gelegenheit, noch alles zum Guten zu wenden. Er sagte,
»Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du Christus, der Sohn Gottes?«
Und jetzt antwortete Jesus. Totenstille lag über dem Saal. Kraftvoll klang seine Stimme. »Du selbst hast es ausgesprochen. Und ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt.« Da sprang Kaiaphas auf und tat ganz entsetzt über diese Antwort. Mit beiden Händen fasste er sich an den Hals, ergriff sein himmelblaues, hohepriesterliches Gewand und in gut gespielter Empörung zerriss er das heilige Kleid, das niemals zerrissen werden durfte. Das war eigentlich ein Ausdruck tiefen Schmerzes.
»Das ist Gotteslästerung!«
rief er empört.
»Wozu brauchen wir noch Zeugen?
Er hat recht.
Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung?«
Da sprangen alle Richter von den Sitzen und schrien durcheinander.
»Er muss sterben! Er muss sterben!«
Sie drängten sich um den nun zum Tod Verurteilten, der schuldlos und mit hocherhobenem Haupt vor ihnen stand. Der ganze Hass dieser äußerlich so vornehmen Mörder brach jetzt durch. Zähne knirschend umringten sie ihn, verhöhnten und verspotteten ihn, spuckten ihm ins Gesicht und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. Und die Knechte wollten dabei ihren Herren nicht nachstehen. Sie legten ihm ein schmutziges Tuch über den Kopf. Sie schlugen ihn und fragten höhnisch,
»Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen?«
Und noch mehr gemeine Dinge dachten sie sich aus, um ihn zu kränken und zu verletzen. Und kein Blitz fuhr in diesen Palast, in diese Mörderhöhle, um sie alle zu vernichten. Und auch die Engel kamen nicht vom Himmel, um ihren Herrn zu befreien. Gott schwieg. Gottes Sohn schwieg auch und litt und ertrug alles ohne ein Wort der Klage. Während ihm das Blut über das Gesicht tropfte, dachte er in Liebe an alle, die durch sein Leiden gerettet wurden. Die Lichter der Fackeln waren am Erlöschen. Der erste fahle Schimmer des kommenden Tages drang in den offenen Saal.
Hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.